das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Nach 13 Monaten endlich Ruhe. Für 60 Tage, wenn sich Israel und die schiitische Terrormiliz Hisbollah an das Abkommen über die Waffenpause halten. In den vergangenen Tagen und auch noch in der Nacht gab es heftige Angriffe, wie hier in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Seit 4 Uhr Ortszeit ist damit erstmal Schluss. Das von den USA und Frankreich mühsam vermittelte Abkommen sieht vor, dass die Hisbollah sich aus dem Südlibanon zurückzieht, bis hinter den Litani-Fluss, und die israelischen Truppen auf ihre Seite der Grenze zurückkehren. Mit der Ruhe werden nun zugleich auf beiden Seiten Versuche laut, den Deal in einen eigenen Sieg umzudeuten. Aus Israel und dem Libanon berichten Pia Steckelbach und Ramin Sina.
Sie freuen sich, endlich zurück in der Dahya, den südlichen Vororten von Beirut. An Tag 1 der Waffenruhe trauen sich viele erstmals wieder ins Viertel. Die Euphorie weicht aber schnell dem Schockzustand. Solch ein Ausmaß der Zerstörung hatten einige nicht erwartet. Andere, vor allem die Jüngeren, versuchen, positiv nach vorne zu blicken. Wir trauern nicht um unsere Häuser, sondern um die Menschen, die ihr Leben verloren haben. Steine können wir wieder aufbauen. Wichtig ist jetzt Frieden. Gott sei Dank können wir wieder hierhin zurück. Heute sind wir glücklich. Gestern die vorerst letzten israelischen Luftschläge auf Beirut. Nun Erleichterung über die Einigung mit dem israelischen Feind. In der Dahya, wo Israel Hisbollah-Anführer Nasrallah tötete, marschieren heute seine Anhänger auf und feiern die Feuerpause wie einen militärischen Sieg. Dabei hatte Israel zuletzt fast die gesamte alte Führungsriege getötet. Richtung Südlibanon rollen nun verstärkt Wagen der libanesischen Armee. Sie soll eine Pufferzone an der Grenze kontrollieren, wenn sich Hisbollah und israelische Bodentruppen wie vereinbart zurückziehen. Libanesische Regierungsmitglieder, die der Hisbollah nicht nahe stehen, äußern eine gewisse Zuversicht, dass die Waffenruhe hält. Wir haben das Gefühl, dass die Hisbollah beginnt, positive Schritte in Richtung einer Lösung zu unternehmen. Das ist neu, aber das passiert. Und es ist eine gute Dynamik, die wir für die nächsten Phasen der Vereinbarung brauchen. Unsere Sorge richtet sich eher Richtung israelischer Seite. In der Dahya beginnen nun die Aufräumarbeiten. Der Tenor, wir haben schon nach dem letzten Krieg 2006 das Viertel wieder aufgebaut. Das schaffen wir auch diesmal.
Der Schutzbunker neben diesem Imbiss bleibt heute unbenutzt. Hier in der Stadt Kiryat Shmona im Norden Israels, direkt an der libanesischen Grenze. Drinnen bedient Tomer Oved endlich wieder mehr Kunden. Trotzdem ist er skeptisch. Am Ende wird die Hisbollah doch sowieso an die Grenze zurückkommen. Sie werden nicht hinter dem Litani-Fluss bleiben, wie man uns versprochen hat. Wir haben schon etwas Angst, dass sie wieder auf uns schießen. Am Nachmittag patrouillieren israelische Panzer in der Nähe der Stadt. Kein gegenseitiger Beschuss mit der Hisbollah heute. Doch die Waffenruhe gilt als fragil. Auch im Laufe des Tages habe es Konfrontationen gegeben, sagt Israels Armeesprecher. Heute haben unsere Kräfte Verdächtige identifiziert, die sich verbotenen Standorten genähert haben. Sie haben sie gestoppt und in ihre Richtung geschossen, um sie zurückzudrängen. Über 200 Kilometer südlich. Szenen wie diese heute im Gazastreifen. Aufräumarbeiten nach einem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude in Gaza-Stadt. Nach palästinensischen Angaben gab es einige Tote. Die Nachricht über Israels Waffenruhe mit der Hisbollah sorgt hier für gemischte Gefühle. Wir sind geschockt, aber freuen uns auch für das libanesische Volk. Wir hier leiden weiterhin an Hunger, sind obdachlos im Winter und die Zerstörung des Krieges dauert an. Für uns scheint die Welt keine Lösung zu wollen. Alleingelassen fühlen sich auch viele Angehörige der rund 100 israelischen Geiseln. Die Geiseln zurückzubringen, ist das Allerwichtigste. Ein Jahr ist seit dem letzten Abkommen vergangen. Seitdem reden wir nicht mehr darüber. Trotzdem gibt es Hoffnung, dass die Waffenruhe mit der Hisbollah im Norden auch ein Ende des Gazakrieges und ein Geiselabkommen vorantreiben könnte.
Journalisten aus unfreundlichen Ländern, so bezeichnet Russlands Führung westliche Journalisten. Von dort zu berichten, ist ein ständiger Balanceakt. Noch mehr seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Jede Kritik an Russland kann ein Verfahren nach sich ziehen. Die Arbeit wird genau beobachtet. Sich von westlichen Reportern interviewen zu lassen, das trauen sich viele Russinnen und Russen kaum noch. Willkür und Zensur bestimmen die Entscheidungen, auch die, die uns heute aus Moskau erreicht. Das russische Außenministerium hat 2 ARD-Journalisten ausgewiesen. Aus Vergeltung, wie es heißt. Sabine Boland.
Sie dürfen nicht mehr journalistisch in Russland arbeiten. Der Korrespondent Frank Eichmann und ein technischer Mitarbeiter des ARD-Studios in Moskau sollen bis Mitte Dezember ihre Akkreditierungen abgeben. Zuvor hatte die Berliner Einwanderungsbehörde Mitarbeitern des russischen TV-Kanals Pervi die Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen versagt. Außerdem sei das Büro des TV-Kanals in Berlin geschlossen worden, so das russische Außenministerium.
Die russischen Behauptungen sind falsch. Die Bundesregierung hat das Büro dieses Senders nicht geschlossen.
Die Reaktion aus Moskau sei unverhältnismäßig. Das russische Außenministerium spricht von einer Vergeltungsmaßnahme und stellt Bedingungen für künftige Akkreditierungen. In Übereinstimmung mit den Prinzipien der Presse- und Meinungsfreiheit und auf der Basis von Gegenseitigkeit sind wir bereit, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, neue ARD-Angestellte in unserem Land zu akkreditieren. Aber nur, wenn die deutsche Regierung entsprechende Bedingungen für russische Journalisten schafft und der Sender in Berlin wieder arbeiten darf. Was ist denn bislang darüber? Den ARD-Mitarbeitern die Akkreditierung zu entziehen, ist ein neues Beispiel dafür, wie schwierig es geworden ist, in Russland unabhängig journalistisch zu arbeiten. Immer wieder werden Journalisten verhaftet und zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Grund zur Sorge auch für die Bundesregierung.
Wir stehen im engen Kontakt mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in Moskau natürlich, weil wir natürlich auch mit großer Besorgnis sehen, dass in der Russischen Föderation sehr vehement gegen vor allen Dingen natürlich russische Journalistinnen und Journalisten vorgegangen wird. Aber von dieser Repression sind eben auch die deutschen Korrespondenten nicht frei.
Der für die ARD-Berichterstattung aus Russland zuständige WDR kritisiert den Entzug der Akkreditierungen scharf.
Das ist ein drastischer Einschnitt und das schränkt die Möglichkeiten unserer freien Berichterstattung aus Russland ein. Wir erleben das leider seit 3 Jahren schrittweise. Unser Studio mit Ina Ruck und Frank Eichmann und dem Team hat trotzdem einen ganz wichtigen Beitrag zur Aufklärung der deutschen Öffentlichkeit geleistet.
Der WDR prüfe jetzt, wie die Arbeit im ARD-Studio Moskau fortgesetzt werden könne.
In Berlin spreche ich mit Christina Nagel, bis Mitte Januar ARD-Hörfunkkorrespondentin in Russland. Christina, Russland behauptet, man würde jetzt nur auf ungerechte Behandlung gegenüber russischen Journalisten in Deutschland reagieren. Lässt sich das so auf Augenhöhe verhandeln?
Also für mich sind das schon 2 Paar Schuhe, das ist schon ziemlich klar. Denn die deutsche Seite, da hat ja nicht die Bundesregierung oder das Auswärtige Amt agiert, sondern da hat eine Landesbehörde entschieden über eine Aufenthaltsgenehmigung und hat gesagt, da werden die Bedingungen nicht erfüllt. Und wenn da die russische Seite jetzt sagt, ja, dann müsst ihr da mal Einfluss nehmen, dann ist das etwas, was in unserem Staat, in einem Rechtsstaat eben so nicht funktioniert. In Russland ist das anders. Da sind die Korrespondenten vor Ort, bekommen eine Akkreditierung vom Außenministerium, also von der staatlichen Ebene. Das ist die Grundlage für das Visum, was man bekommt. Und damit ist es dann die Aufenthaltsgenehmigung verbunden. Und deshalb verhandelt man da etwas auf 2 unterschiedlichen Ebenen, die nicht zusammenpassen. Und deshalb kann es auch eigentlich keine Vergeltungsmaßnahme sein.
Sie selbst waren noch bis Jahresanfang in Russland. Und viele Journalisten haben ja auch eine besondere Beziehung zu dem Land, aus dem sie lange berichtet haben. Sie sprechen die Sprache, sie haben Freunde, sie haben Bekannte. Wie erleben Sie das persönlich, was jetzt passiert?
Das ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Das ist bitter für die Betroffenen, die jetzt raus müssen. Es ist aber auch bitter für alle, die was mit Journalismus und mit Berichterstattung zu tun haben. Denn gerade jetzt, wo Russland sich so abschottet, ist es natürlich umso wichtiger, vor Ort zu sein, mit den Menschen zu reden, auch deren Alltag mitzuleben. Weil nur so kann man erklären, was in Russland passiert, so ein bisschen so ein Gespür dafür auch bekommen. Und das ist gerade im Moment sehr wichtig. Aber die russische Seite macht es uns immer schwerer. Wir haben seit 3 Jahren, seitdem der Angriff auf die Ukraine gestartet worden ist, es immer schwerer, auch Akkreditierungen zu bekommen. Akkreditierungen werden jetzt eben auch entzogen. Wir müssen mit dieser Willkür umlegen, mit der eben auch viele andere auch leben müssen. Aber es wird schwieriger und das ist nicht gut.
Christina Nagel, herzlichen Dank.
Gerne.
Viel Holz wurde nicht gebraucht für den Brandenburger Koalitionsvertrag, auf den sich SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht heute geeinigt haben. Gerade mal 67 Seiten ist er dick. Nicht detailversessen, sondern mit Luft zum Atmen, wie es aus Potsdam heißt. Was auch bedeuten kann, einigermaßen schwammig. Weniger Bürokratie, dafür mehr Diplomatie mit Blick Richtung Russland. Schnellere Digitalisierung, aber analoges Schreiben und Rechnen lernen in den Grundschulen. Die Schnittmengen seien groß und auch persönlich passe es, sagt der alte und wohl auch neue Ministerpräsident Dietmar Woidke. André Katschall über dieses erste Zweierbündnis von SPD und BSW, für das Scheitern eigentlich keine Option ist.
Sie haben sich geeinigt, die SPD von Dietmar Woidke und der Juniorpartner BSW mit Robert Krumbach. 67 Seiten dünn ist das Verhandlungsergebnis, nicht besonders detailliert, aber eben ein Koalitionsvertrag. Woidke, seit 2013 Ministerpräsident, betont heute, was ihm schon im Wahlkampf wichtig war.
Brandenburg braucht Stabilität und Brandenburg braucht Sicherheit, gerade in einer Zeit, in der viele Menschen der Meinung sind, dass es an dieser Stabilität und Sicherheit zunehmend fehlt.
Diese Stabilität soll nun ausgerechnet mit Hilfe des Politikneulings BSW erreicht werden. Das Programm? Kein Krankenhaus im Land soll geschlossen werden, relevant bei einer stark alternden Bevölkerung. Migration begrenzen, Wirtschaft stärken, Bürokratie abbauen, so der Plan. Doch die Mehrheit im Landtag ist knapp, nur 2 Stimmen. Dennoch verspricht der BSW-Landeschef Verlässlichkeit.
Unter der Voraussetzung, dass der Parteitag den Koalitionsvertrag annimmt, so viel Demut habe ich. Das ist eine Entscheidung meines Parteitages, wird die BSW-Fraktion für den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, ich gehe mal davon aus, wir haben ja noch nicht über Personen gesprochen, aber das wird so sein, natürlich stimmen, gar keine Frage.
Krumbach, der ehemalige SPDler, wollte sich von Beginn an von Parteichefin Wagenknecht emanzipieren. Er wollte mitregieren. Dennoch trägt der Koalitionsvertrag zum Teil ihre Handschrift. Darin steht, dass der Ukraine-Krieg nicht durch weitere Waffenlieferungen beendet werden könne. Also quasi Außenpolitik aus Brandenburg. Für die Parteichefin völlig logisch.
Die Frage von Krieg und Frieden ist ja eine sehr zentrale. Wenn Deutschland in den Krieg in der Ukraine hineingezogen wird, dann brauchen wir über bessere Bildung, über Bürokratieabbau, über die Sicherung von Krankenhausstandorten kaum noch zu sprechen, weil die Konsequenzen wären verheerend.
Als Protestpartei gestartet, nun kurz vor der Regierungsverantwortung. Doch beim BSW gibt es bereits den ersten Abweichler. Der Abgeordnete Sven Hornauf will die Koalition nicht unterstützen. Er lehnt die Stationierung von Luftabwehrraketen auf einem Brandenburger Fliegerhorst ab. Was, wenn noch mehr Abgeordnete ausscheren?
Das BSW ist eben eine sehr junge Partei. Viele auf der Landesliste, die jetzt auch im Landtag sitzen, hatten keinerlei politische Erfahrung. Da ist natürlich diese Gefahr schon größer, dass das passiert. Das wäre wiederum ziemlich peinlich für das BSW und für Sarah Wagenknecht.
In 2 Wochen soll der Brandenburger Landtag einen neuen Ministerpräsidenten wählen.
Die EU-Kommission ist ja auch so eine Art Koalition, in der die einzelnen Kommissare mit unterschiedlicher parteipolitischer Weltsicht möglichst einheitlich das Anliegen von 27 Staaten der EU vertreten sollen. Alles andere als geschlossen ging es jedoch schon bei der Wahl heute zu, was das brave Familienfoto der Gewählten erstmal schön kaschierte. Doch angesichts von Donald Trumps Zollplänen, Handelskonflikten vor allem mit China und den maroden Zustand vieler Industriezweige kann sich die Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen eigentlich keine EU-internen Diskussionen leisten. Tobias Reckmann.
So sehen Sieger aus. Fototermin kurz nach der Abstimmung. 11 Frauen und 16 Männer. Mit der Parität in der neuen Kommission hat es am Ende nicht ganz so geklappt, wie sich Ursula von der Leyen das Ganze vorgestellt hat. Trotzdem. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das das Parlament in die neue Kommission hat. Das Ergebnis macht es möglich, dass wir am 1. Dezember anfangen. Es wird Zeit, dass wir loslegen.
December. It's time that we get ready.
Und doch, nicht jeder in diesen Reihen dürfte ihr Wunschkandidat gewesen sein. Ungarn hat Oliver Vaheli geschickt, ein Gefolgsmann von Putin-Freund Viktor Orban. Damit das Parlament zustimmt, wurde sein Gesundheitsressort nochmal verkleinert. Italiens Ministerpräsidentin Meloni schickt ihn, Raffaele Fitto, die umstrittenste Personalie. Denn er bekommt einen der wichtigen Vizepräsidentenposten.
Wir haben eine Frau Meloni in Italien, die eine Neofaschistin ist und entsprechend jemanden nominiert hat, der wirklich sehr weit rechts außen steht. Aber er muss eben auch mit den anderen Kommissarinnen und Kommissaren zusammenarbeiten. Und im Endeffekt wird ja schon Frau von der Leyen, die doch die Macht auch etwas zentralisiert hat, die Entscheidungen treffen.
Für einige Sozialdemokraten war mit Fitto dennoch eine rote Linie überschritten. 25 von ihnen stimmten seinetwegen gegen das Paket. Die deutsche SPD-Gruppe enthielt sich.
Wir haben Frau von der Leyen einen Vertrauensvorschuss vor der Sommerpause gegeben und sie hat diesen Vertrauensvorschuss nicht eingelöst, indem sie mit dem Vertreter einer postfaschistischen Partei einen Vizepräsidenten ernannt hat.
Den Parteien rechts außen ist die neue Kommission dagegen nicht rechts genug.
Donald Trump stellt sein neues Kabinett vor. Hochkompetente Patrioten, entschlossen to make America great again, entschlossen wieder Politik für das Volk zu machen. Und was kriegen wir? Sie, Frau von der Leyen, herzlichen Dank.
Ausgerechnet Donald Trump dürfte allerdings eine der ersten Herausforderungen für die neue Kommission werden. Er hat der EU mit Zöllen gedroht. Das könnte die ohnehin angeschlagene Wirtschaft in Europa besonders hart treffen. Auch deshalb soll die Wettbewerbsfähigkeit ein Schwerpunkt werden. Die Zukunft der Autoindustrie macht von der Leyen sogar zur Chefinnensache. Nächste Herausforderung, die Bedrohung durch Russland. Der Litauer Andrius Kubilius wird der erste Verteidigungskommissar und rechnet vor, für Europas Sicherheit fehlen derzeit noch 500 Milliarden Euro. Die Kommissionschefin bleibt vorerst eine Krisenmanagerin.
Das hat sie im ersten Mandat auch sehr gut geschafft. Wenn man zurückblickt, hat man schon gesehen, dass sie ja sowohl die Covid-19-Pandemie als auch den Krieg in der Ukraine meistern musste und dann eben noch sowohl den Green Deal als auch die digitale Transformation als wichtige Prioritäten hatte. Und da ist doch sehr viel passiert. Jetzt haben wir natürlich eine Situation, die noch mal schwieriger ist als 2019.
Am Sonntag ist der 1. Dezember. Dann beginnt offiziell die Amtszeit der neuen Kommission. Exakt 51 Tage, bevor Donald Trump ins Amt kommt. Viel Vorlauf ist das nicht.
Im Terminkalender der Kommissionspräsidentin wird wohl alsbald mit rotem Ausrufezeichen markiert stehen, dringend um die Zukunft der europäischen Autoindustrie kümmern. Denn die Autowirtschaft, die kümmert vor sich hin. Vorbei auch bei Ford, die Zeiten, als die Autobauer mit dem Fiesta Verkaufserfolge feiern konnten. Nun will die US-Firma in Köln 2.900 Arbeitsplätze abbauen. Das ist etwa ein Viertel der Stellen dort. Kein Wunder, dass bei der heutigen Betriebsversammlung keinem zum Feiern zumute war. Susanna Czalek.
Sie demonstrieren lautstark im Vorfeld der Betriebsversammlung gegen den Stellenabbau. Mehrere Dutzend Mitarbeiter aus der Ford-Produktion fragen, wo ist die PKW-Strategie, werfen dem Management ein Sterben auf Raten vor. Es sind Mitarbeiter wie Hüseyin Kiraj. Der Vater von zwei Kindern ist seit 10 Jahren bei Ford, hat sich hochgearbeitet, von der Zeitarbeit über eine Weiterbildung bis zur Festanstellung.
Ich habe dafür gekämpft, hier reinzukommen. Jetzt bin ich drin, habe gedacht, ich habe Kopfruhe, aber das ist doch nicht der Fall.
8.000 Ford-Mitarbeiter kommen zur Betriebsversammlung in einer Halle, in der früher Autos mit Verbrennermotoren gefertigt wurden. Doch Erfolgsmodelle wie der Kleinwagen Fiesta sind Geschichte. In Köln werden heute nur noch 2 Elektroautomodelle gefertigt, unter anderem der Explorer, ein hochpreisiger SUV. Doch der verkauft sich nur schlecht. Deshalb zieht Ford nun die Reißleine. Jede 4. Stelle soll wegfallen, davon viele in ihrem Bereich. Uta Schröter ist seit 26 Jahren in der Produktentwicklung bei Ford in Köln.
Ich dachte, okay, auch in Elektroautos müssen Menschen sitzen und fahren. Deswegen dachte ich, okay, mein Job wird es irgendwie weitergeben. Aber mit dieser Planlosigkeit gerade ist es wirklich fraglich für mich.
Was ist schiefgelaufen bei Fords Elektromobilitätsstrategie, die mal so glamourös und hoffnungsvoll begann, mit einem Besuch des Bundeskanzlers? Aus Sicht von Helena Wiesbert, die zur Automobilwirtschaft forscht, ist das Unternehmen zu spät in die Elektroautoproduktion eingestiegen und mit dem falschen Produkt.
Die bisherigen, die Stammkunden, die eben preisgünstigere Kompakt- und Kleinwagen im Verbrennersegment gekauft haben, die fühlen sich jetzt von diesem Angebot eben nicht angesprochen.
Ford ist nicht der einzige Autokonzern in Deutschland, der Probleme hat. Auch VW ist laut Experten zu spät auf den Markt gekommen mit zu teuren Elektroautos, die noch dazu zu wenig innovativ seien. Andere Wettbewerber waren da schon weiter, zum Beispiel die in China.
Die chinesischen Automobilmarken, die können jetzt eben diese preisgünstigeren Elektroautos bereits anbieten, weil sie eben frühzeitig in die Batterietechnologie eingestiegen sind, in die Entwicklung und Produktion eingestiegen sind und eben diesen großen Kostenblock der Batterie zu 100% unter Kontrolle haben.
Um mithalten zu können, sei es wichtig, eine europäische Produktion für Elektroautobatterien aufzubauen, sagt Wiesbert. Etwas, das sich auch Entwicklungsingenieurin Uta Schröter wünschen würde. Doch nach der heutigen Betriebsversammlung schwindet ihre Hoffnung.
Also gerade sieht es für mich so aus, als ob es eigentlich überhaupt keine Strategie gibt. Und das ist das, was mir wirklich Angst und Sorge macht.
Von Ford selbst heißt es heute nur, man wolle im Dialog bleiben. Für die Ford-Mitarbeiter bedeutet das Bangen geht weiter.
Eine Betriebsversammlung wird es auch in der kommenden Woche bei VW geben. Und auch dort werden Sparpläne der Konzernführung die Diskussion prägen. VW hatte angekündigt, Werke in Deutschland zuzumachen und Kündigungen nicht ausgeschlossen. Und in China läuft das Geschäft nicht besser. Der Autokonzern hat sich jetzt von seinem Werk in Urumqi getrennt, aus wirtschaftlichen Gründen, wie es offiziell heißt. Zugleich gibt es schon lange Vorwürfe, VW profitiere auch von staatlicher Zwangsarbeit. In der Provinz Xinjiang im Nordwesten lebt die Minderheit der Uiguren, die von der chinesischen Führung unterdrückt wird. Johannes Jolmes.
Nein, neugierige Besucher waren hier nie willkommen. Journalistinnen schon gar nicht. Damals, 2015, da stand das Gemeinschaftswerk von Volkswagen und dem chinesischen Hersteller SAIC schon in der Kritik. Der Tag heute. Bei VW dürften sie ihn wohl als Befreiungsschlag sehen. Offiziell heißt es aber, aus wirtschaftlichen Gründen ist der Standort im Zuge der strategischen Neuausrichtung durch das Joint Venture veräußert worden. Schon seit vielen Jahren kritisieren Menschenrechtler den Umgang Chinas mit den Uiguren, einer muslimischen Minderheit. Von Zwangsarbeit und Umerziehung ist die Rede, was China abstreitet. 2023 konnten von VW beauftragte Prüfer keine Verstöße im Werk feststellen. Medien zweifeln diese Untersuchung allerdings an. Immer wieder wurde VW zum Rückzug aus der Provinz Xinjiang aufgefordert.
Es hätte schon längst passieren müssen, dass Volkswagen, genauso wie die anderen Unternehmen, die in dieser Region dort sind, sich zurückziehen und dass die Menschenrechte Vorrang haben vor dem Profit.
Auf den 4 Seiten Pressemeldung wird der Werksverkauf in nur 3 Sätzen abgehandelt. Die übrigen Zeilen versprechen Aufbruch. VW will Autos bauen, die auch in China Gefallen finden, bezahlbar und mit Software-Extras wie Computerspielen, was hier besonders ankommt. Und vor allem E-Autos. Insgesamt 15 neue Modelle bis 2030 nur für den chinesischen Markt. So will VW Marktanteile zurückgewinnen. Und könnte laut Experten daraus auch für die Verkaufsflaute in Deutschland Rückschlüsse ziehen.
VW in Deutschland kann lernen, schneller zu werden, die Entwicklungsprozesse so zu machen, dass die Software und das Fahrzeug sehr gut aufeinander abgestimmt ist in schneller Zeit, in guter Qualität und natürlich zu besseren Preisen.
Geht der VW-Plan in China nicht auf, dürfte sich VW noch von weiteren Werken trennen. Und dann vermutlich wirklich aus wirtschaftlichen Gründen.
VW zieht sich zurück. Ja, und was dahinter steckt? Die Meinung unseres langjährigen China-Korrespondenten Daniel Zatra.
Volkswagen will die Provinz Xinjiang verlassen. Endlich. Endlich hat der Volkswagen-Konzern begriffen, könnte man meinen. Endlich wiegen Menschenrechte mehr als die Sorge, die chinesischen Machthaber zu verärgern und das Geschäft zu gefährden, könnte man meinen. Endlich hat mit VW auch der letzte deutsche Konzern verstanden, was nicht nur Menschenrechtsorganisationen, sondern auch die Regierungen der USA und Kanadas und die Parlamente von Großbritannien und der Niederlande schon lange angeprangert haben. Chinas Regierung betreibe Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mache sich gar des Völkermords an den Uiguren in Xinjiang schuldig. Auch wenn China das stets bestreitet. Ist die Volkswagen-Entscheidung, dem Standort Xinjiang den Rücken zu kehren, als ein endlich aufgewacht zu deuten? Leider nein. Die Wahrheit ist wohl schlichter. Es ist der jahrelange Druck von internationalen Politikerinnen und Politikern, der nun Wirkung zeigt, dazu die schlechte Presse. Und wohl vor allem das Risiko, erneut von einer Ratingagentur mit einem Warnhinweis belegt zu werden. Achtung, es könnte Zwangsarbeit im Spiel sein. Volkswagen musste, Volkswagen wollte nicht. Trotzdem gut, endlich hat der letzte deutsche Konzern Xinjiang verlassen.
Die Meinung von Daniel Satra. Ja, und weiter geht's mit den Kurznachrichten des Tages und mit dir, Susanne.
Mitarbeiter von ThyssenKrupp wollen auf den geplanten Stellenabbau in der Stahlsparte mit massivem Widerstand und, Zitat, kreativem Ärger reagieren. Das haben Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaft heute nach einem Gespräch mit dem Vorstand bekannt gegeben. IG Metall-Bezirksleiter Giesler betont, man verhandle nicht über Kündigungen und Standortschließungen. Das rot-grüne Bundeskabinett hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Frauen besser vor Gewalt schützen soll. Vorgesehen ist ein Rechtsanspruch auf Beratung und Hilfe. Die Länder sollen ausreichend Plätze in Frauenhäusern bereitstellen. Der Bund würde sich an der Finanzierung beteiligen. Weil SPD und Grüne keine Mehrheit mehr haben, ist unklar, ob das Gesetz durch den Bundestag geht. Der Bahnverkehr war heute in einigen Teilen Deutschlands stark beeinträchtigt. Nach einem Blitzeinschlag bei Lüneburg in Niedersachsen war ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Dadurch fielen zwischenzeitlich die ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin aus. Betroffen waren auch Verbindungen nach Süden, zum Beispiel nach München und Karlsruhe. Bis morgen Nachmittag kann es laut Bahn noch zu Verspätungen kommen. Ende März wird sich entscheiden, ob die Rechtspopulistin Marine Le Pen noch einmal für das Präsidentschaftsamt in Frankreich kandidieren darf. Dann fällt das Urteil in einem Prozess, in dem sie wegen Veruntreuung von EU-Geldern angeklagt ist. Die Staatsanwaltschaft fordert nicht nur eine Haft- und Geldstrafe für Le Pen, ihr solle auch das Recht entzogen werden, bei Wahlen anzutreten. Le Pens Anwalt kritisierte die Forderung als unverhältnismäßig und plädierte auf Freispruch. Der VfB Stuttgart muss um das Weiterkommen in der Fußball-Champions League bangen. Am Abend verlor die Mannschaft in Serbien bei Roter Stern Belgrad mit 1:5. Das einzige Tor der Schwaben erzielte Demirovic nach 5 Spielminuten. Mit 4 Punkten aus 5 Spielen rangieren die Stuttgarter in der Tabelle im unteren Drittel.
So, und nun sind wir noch zu Besuch an einem fiktiven Ort, den es aber tatsächlich gibt. In Niederkaltenkirchen verrichtet der leicht dösbaddelige Dorfkommissar Franz Eberhofer seinen Arbeitsalltag, in dem er oft die halbe Jahresproduktion des Freistaats Bayern an Leberkäse und Knödeln vertilgt. Mit dabei sind auch seine Freundin Susi und sein Kumpel Rudi, alle nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte, doch als Stars der Eberhofer-Krimis überaus erfolgreich. Das Film Niederkaltenkirchen heißt in Wirklichkeit Frontenhausen und liegt in Niederbayern. Und dort war Philipp Punschner mittendrin, als sich in Frontenhausen die Fans der bayerischen Flicks nur so drängelten.
Lange müssen wir nicht warten, da kommen die ersten Schaulustigen. Angereist aus der Schweiz für einen Kreisel. Ja, das ist kein Witz.
Ja, es ist ja nicht ein Kreisel, es ist ja der Kreisel.
Und der Ansturm auf diesen Kreisel ist riesig.
Kommen schon die Nächsten.
Diesmal aus Wien.
Man hat eine Verbindung dazu und dann will man sich halt das anschauen.
Bekannt ist der Kreisel durch ihn, Filmfigur Franz Eberhofer.
Eberhofer?
Eberhofer!
Wo bleibst denn? Wir haben hier einen Brand.
Bei der Mooshammerin.
Für Brände bin ich nicht zuständig, Herr Bürgermeister. Rufen Sie mir wieder an, wenn irgendwo Einbruch geworden ist oder bei einem Verkehrsunfall oder Amoklage. Am liebsten, wenn man einen glasklarer macht.
Für den Provinzpolizisten geht es dann eben fast immer durch diesen Kreisel.
Wir lachen uns immer tot, wenn die hier mit ihrem Polizeiauto immer im Kreis fahren.
Schön, herzerfrischend.
So haben wir oft im Fernsehen gesehen, ne? Und da muss man ja mal selber auch mal rumfahren. Ne?
Die richtige Ausfahrt führt dann vom Kultkreisel zum Kultort. Im Film Niederkaltenkirchen, in der Realität Frontenhausen. Hier treffen wir auf dem Nikolausmarkt Günther Engel und den Eberhofer Stammtisch. Einmal im Monat treffen sie sich, fachsimpeln, gemeinsam Premieren besuchen. Manche spielen auch kleinere Rollen in den Filmen, sind Teil der Eberhofer Welt.
Krimis gibt's genug, aber da ist halt der Humor
und man kann sich einen Film 3-4 Mal anschauen, immer wieder entdeckt man was, was man vorher nicht mitgekriegt hat.
Gerade jetzt, wo keine Dreharbeiten stattfinden, findet Günther Engel, sei der Stammtisch besonders wichtig.
Wir halten es momentan in der Zeit, in der nichts passiert, halten wir es mir im Gespräch und halten wir es am Leben.
Die Filme setzen auf Dorfleben, auf Dialekt und Tracht. Manchmal etwas derb, dennoch liebevoll. Vielleicht so, wie sich Außenstehende Niederbayern vorstellen. Ein bisschen klischeehaft. Zumindest für die Fans ist das kein Problem.
Also man ist da sehr selbstbewusst.
Man muss über sich selber lachen können, dann geht es.
Das ist jetzt die Feuerwehr hier, wo das Hauptquartier ist.
Und so kommt es, dass der echte Bürgermeister von Frontenhausen Führungen durchs fiktive Niederkaltenkirchen gibt. Vom Rathaus.
Oh, grüß Gott.
Zur Dorfmetzgerei.
Das Fotomotiv schlechthin und jeder braucht eine Leberkäse mit.
Generell dreht sich hier viel um eins, um Leberkäse.
Einen warmen Leberkäse hast du nicht da, oder? Weißt du, wie spät es ist?
Passend dazu weiter zu einem eher kuriosen Denkmal, das neuerdings den Ort ziert. Ein Überbleibsel aus dem letzten Film. Die überdimensional große Leberkässemmel. 3 Meter Durchmesser, 300 Kilogramm schwer und für manche vielleicht auch schwer irritierend.
Wie Burghausen, die große Burg, haben wir gerade geheißen. Wir brauchen auch was. Und was passt am besten zu Niederkaltenkirchen? Eine Leberkässemmel.
Frontenhausen geht humorvoll um mit dem Ruhm, der erst wenige Jahre alt ist.
Am Anfang war das für uns neu, ungewöhnlich, aber mittlerweile ist es ja so, dass wir an die Leute gewohnt sind, an Touristen gewohnt sind. Also das ist unwahrscheinlich, wie viel da überhaupt Interesse haben an Eberhofer und an den Drehorten.
Wer kann, verdient mit. Im kleinen Laden von Nicole Labermeier gibt es Frontenhausen Fanartikel. Der Hype, sagt sie, habe viele Einheimische offener gemacht.
Ich glaube, da ist Frontenhausen ein bisschen gewachsen.
Also, dass man sich nicht niederbayerisch verschließt?
Ja, genau. Es ist nicht so wie in den Filmen. Also, wir sind mal schon offen für alles. Fast alles.
Es ist das moderne Märchen einer kleinen Gemeinde. Plötzlich Kult. Und mit der Fiktion der Krimireihe untrennbar verbunden.
Vielleicht benennen sie mal eine Straße nach dir. Oder ein Schwimmbad.
Am Ende ist's ein Kreisel geworden. Als wir Frontenhausen verlassen, sind die nächsten Touristen schon wieder dort und machen Fotos.
Und zur Ablenkung für alle, die jetzt noch Hunger bekommen haben, wir verhaften einfach jetzt jemanden. Und zwar Stefan, für alle Unzulänglichkeiten beim Wetter. Sag uns mal, wie wird's denn?
Okay. Alles klar, Jesse, das nehme ich so hin, dann lasse ich mich verhaften. Ja, es ist momentan wirklich gut was los. Wir haben nämlich das Sturmtief Telse. Und das hat jetzt schon in Bersenbrück beispielsweise eine schwere Sturmböe von 96 Kilometer pro Stunde gebracht. Auf dem Brocken satter Orkan mit 130 Kilometer pro Stunde. Und das ist die Vorhersage jetzt vor allen Dingen für die Nacht. Der Tiefkern liegt aktuell über dem Jadebusen und wird sich bis morgen früh noch weiter verlagern in den Norden Brandenburgs. Das geht also relativ zügig vonstatten und entsprechend das Sturmfeld, das wird insbesondere den Westen Niedersachsens, den Norden und Osten Nordrhein-Westfalens, auch das südliche Niedersachsen betreffen. Zum Teil sind noch schwere Sturmböen möglich. Morgen schwächt sich das Ganze dann allerdings deutlich ab. Meistens sind es dann noch starke bis stürmische Böen, Sturmböen dann nur noch vereinzelt. Also es können noch mal große Äste abbrechen, vereinzelt kann mal ein Baum umstürzen, lose Gegenstände umherfliegen, aber das Ganze wird morgen im Laufe des Tages dann langsam nachlassen. Heute Nacht, da haben wir es auf jeden Fall mit vielen Wolken und reichlich Regen zu tun. Das Sturmfeld wandert eben nach Osten. Dazu im Norden länger anhaltender Regen. Das gilt auch für den Süden. Die Schneefallgrenze, die wird runtergehen bis morgen auf etwa 700 Meter, vor allen Dingen in Richtung Erzgebirge und auch im Süden. Von Westen her, da lockert es allerdings immer mehr auf. Da ist dann die Sonne öfter dabei. Heute Nacht gehen die Temperaturen bei uns im Land zurück auf 10 Grad im Raum Freiburg, beziehungsweise dort steigen sie sogar eher noch ein bisschen an. 2 Grad werden es in Niederbayern und dann machen wir morgen eine Rolle rückwärts im Süden, denn da wird es dann tagsüber kälter. Nur noch etwa 1 bis 8 Grad, die 10 gibt es dann nur noch im Großraum Frankfurt. Und die weiteren Aussichten für die nächsten Tage, wir bekommen Hochdruckeinfluss. Ein Hochdruckgebiet macht sich bei uns breit in den nächsten Tagen, das heißt, es geht mit ruhigem Wetter weiter. Allerdings typisch für die Jahreszeit, es bilden sich immer mal wieder Nebelfelder, die zum Teil auch relativ dicht und zäh sein können. Allerdings bleibt es weitgehend trocken und vor allen Dingen dann die Sonne, die wird am Samstag und Sonntag dann zwischendurch auch mal öfter zu sehen sein.
Na, also mit diesen Aussichten bist du entlassen, Stefan, und darfst jetzt nach Hause gehen. Du bist wieder frei. Und wir sind raus. Hier übernimmt gleich Sandra Maischberger mit ihrem Talk.
Ja, und Aktuelles aus aller Welt finden Sie wie immer natürlich auch auf tagesschau.de oder auf tagesschau24.
Mhm. Und morgen sind wir wieder da und Sie hoffentlich auch mit dabei. Tschüss.
Tschüss.